dann war das wirklich ein Gespräch, eine Diskussion, wo ich gesagt habe, hey, das war wichtig. Es war in dem Moment überhaupt nicht schön.
Dass es mal auch solche Momente gab, wo wir Dinge vollkommen anders sehen, wo wir Dinge auch in der Vergangenheit anders erlebt haben.
Dann auch über die Sache zu fighten, positiv gemeint, wertschätzen und auch argumentativ zu sagen, okay, wer gewinnt hier jetzt gerade?
Machen wir uns doch mal ehrlich, wie übergabefähig ist denn das Unternehmen überhaupt? Strukturell, organisatorisch, manchmal auch kulturell, ja?
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Es ist dienstags, es ist Podcast-Zeit und das heißt für uns wieder Mikrofon aufgestellt und ich darf eine Folge aufnehmen. Und dieses Mal ist es eine ganz besondere Folge. Ich nenne sie jetzt einfach mal, es ist die Weihnachtsfolge an der Stelle. Und ich sitze hier heute mit meinem Geschäftspartner in, ich wollte gerade sagen, Frankfurt sind wir gerade, in Friedberg.
Ja, die ersten beiden Buchstaben, die haben schon mal gestimmt, genau. Wir sind in Friedberg, in der Wetterau.
Ja, also hi Andi erstmal. Schön, dass ich mit dir unsere gemeinsame Weihnachtsfolge aufnehmen mag, wo wir gemeinsam mal ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben wollen. Wie war so unser Jahr an und für sich? Was gab es so für Wins? Ja, was haben wir so mitgenommen? Was gab es vielleicht aber auch etwas, wo wir sagen, ah, das hätte einfach mal anders laufen müssen, kann man ja auch sagen. Aber vorab, ich habe ja gesagt, Weihnachtsfolge, jetzt haben wir morgen und wir haben heute den 23.12., morgen schon Weihnachten. Hast du alle Geschenke?
Ja, das ist so die obligatorische Frage, die man sich um die Jahreszeit eigentlich immer stellt gegenseitig. Du weißt ja, wie sehr ich es liebe, mich zu organisieren. Und ich habe das ganze Jahr über immer schon für alle meine Lieben eine Liste angelegt, sodass ich im besten Fall immer nur noch gucken muss, gibt es das Geschenk gerade besonders günstig, weil wieder Black Friday ist. Ich habe die Geschenke soweit schon besorgt, ja. Und ich hoffe jetzt nur noch, dass sie auch wirklich so gut ankommen, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe.
Also du gehörst nicht zu jemandem, der auf dem letzten Drücker seine Geschenke holt.
Nein, das Gambling, das kriege ich mental nicht hin. Ich muss das immer schon mit Weitblick hinbekommen. Aber wie ist bei dir denn? Hast du alles?
Ich denke schon. Weihnachten wird bei uns immer so gefeiert, dass wir da ein bisschen kürzer reden, dass wir haben jetzt nicht diese große Geschenkzeremonie, verbringen eine schöne Zeit miteinander. Manchmal ist man auch nicht da. Kleiner Einblick da. Meine Schwester wohnt eigentlich auch auf Bali. Und so weiter. Von daher fällt Weihnachten immer ein bisschen anders bei uns aus. Wir haben eine schöne Vorweihnachtszeit, logischerweise. Und deswegen muss ich mich um die Geschenke manchmal nicht so viel kümmern wie manch anderer. Ja, das ist immer ganz schön. Aber du hast gerade schon was gesagt, mit einem gewissen Vorblick, Weitblick, trifft ja auch immer eigentlich unser Kernthema Nachfolger ganz gut. Heute wollen wir ein bisschen weniger über das Thema Nachfolge sprechen. Vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so interessant, der heute denkt, ach, heute mal wieder was über das Thema Unternehmensnachfolge. Ja, wir streifen das Thema voll, keine Angst. Aber wir haben einfach für uns auch gesagt, wir wollen heute mal so ein bisschen behind the scenes machen. Also was war bei uns eigentlich in dem Jahr los? Und vielleicht mal einen gemeinsamen Jahresrückblick zu machen an der Stelle. Und Andi, vielleicht an dich auch, wenn du jetzt mal unser gemeinsames Jahr zurückblickst und du das Ganze mal in einem Bild beschreiben würdest, keine Ahnung. Was würdest du sagen? Wie würdest du es beschreiben?
Oh, gibt es keinen einfacheren Einstieg. In einem Bild jetzt auch noch auf den Punkt gebracht. Also ein Bild schaffe ich nicht. Aber es wäre vielleicht irgend sowas wie ein Whiteboard auf jeden Fall, was aber vielleicht dreidimensional ist und zu so einem Wurmloch führt. Ich muss es vielleicht erklären, was ich damit meine. Wir wollen ja Nachfolge neu denken und wir wollen natürlich, dass das nicht die ganze Zeit nur in unserem Kopf kreist, sondern wir wollen auch Antworten damit verbinden und auch Produkte entwickeln. Und das liegt in der Natur der Sache, dass man da viel konzeptionieren muss. Und wir haben jetzt vielleicht nicht immer das Jahr über tatsächlich vor einem physischen Whiteboard gestanden, aber ich finde, so als Metapher bringt es das ganz gut rüber. Natürlich gab es immer viele Korrekturen, was ganz natürlich ist in dem Vorgang, aber am Ende verengt sich alles wie so ein Wurmloch zu einem klareren Bild. Würdest du auch sagen, dass es das so vielleicht treffen könnte?
Ja, voll. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn man in so einer Entwicklungsphase steckt und wir haben dieses Jahr echt mega viel, wirklich richtig viel mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Nachfolgern, unterschiedlichen Stakeholdern, Steuerberatern und was er sich alles sprechen dürfen und immer wieder einfach mit dem Hintergrund, okay, wie müssen wir die Dinge neu konzeptionieren, anfassen, so dass wir dass, so wie du es gerade gesagt hast, Nachfolge, neu denken, nicht nur sagen, sondern auch Stück für Stück halt leben. Und so eine Gründung ist, ja, ist halt kein Sprint, es ist ein Marathon. Und wenn du mich jetzt so fragen würdest, boah, welches Bild würde ich vielleicht zeichnen, würde ich sagen, es ist auf der einen Seite mega das Whiteboard mit so einem Mindmapping irgendwie, keine Ahnung, so würde ich es vielleicht auch betiteln. Und auf der anderen Seite eine Achterbahn. Oder?
Ja, jetzt so laut ausgesprochen, könnte ich mich auch mit assoziieren.
Ja, vor allem, wenn du dich mal ein bisschen zurückerinnerst, also ehrlich muss man sein, es war jetzt nicht immer alles so, dass wir uns die Hand gegeben haben und gesagt, gute Idee, so machen wir das, sondern kam auch schon mal Reibung, oder?
Kann man so sagen. Manchmal haben wir uns auch den Rücken zugedreht, ja, auch über mehrere hundert Kilometer entfernt. Aber immer, glaube ich, mit dem Grundgedanken, dass wir uns auch wieder face-to-face gegenüberstehen und dann die nächste Runde gehen.
Ja, voll. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern. Da war ich in Norwegen gerade unterwegs und ich hatte eine saumiese Nacht hinter mir, weil wir keinen Campingplatz gefunden haben. Und dann haben wir am Vorabend schon noch geschrieben und über eine Idee ausgetauscht. Man merkt da vielleicht auch, wie sehr uns das Thema bewegt. Und am nächsten Tag, man hat gemerkt, du hast irgendwie unruhig geschlafen, ich habe unruhig geschlafen, da mussten wir diskutieren. Und dann war das wirklich ein Gespräch, eine Diskussion, wo ich gesagt habe, hey, das war wichtig. Es war in dem Moment überhaupt nicht schön. Man hat sich auch in dem Moment, glaube ich, also ich zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen, geärgert. Aber es war schon auch wichtig, dass es genau diese Reibung gab, weil wir haben danach ja auch festgestellt, okay, vielleicht muss in der Rollenaufteilung ein bisschen was anderes passieren. Kannst du dich daran erinnern? Ja, oder?
Ja, solche Momente gab's. Ich kann mich auch noch an die Phase erinnern, in der du da in Norwegen unterwegs warst. Das hat mich ja auch an sich schon mal beeindruckt, weil wir jetzt ja gerade kurz vor Weihnachten noch merken, wie kalt es allein in Deutschland sein kann. Und ich hätte mir das nicht freiwillig ausgesucht, so eine Reise als Sommerurlaub auszusuchen. Aber ja, auf jeden Fall. Es gab natürlich auch Situationen, in denen es ein bisschen Reibung gab. Und ich finde, das muss auch sein, wenn wir von Anfang an immer ein Raum werden, alle wären der gleichen Meinung, man kennt das ja, dann kommen ja selten die besten Ideen, vor allem neuen Ideen und Konzepte raus. Das darf alles so sein, natürlich.
Ja. Hattest du denn mal für dich irgendwann, unter uns kann ich ja jetzt schlecht sagen, hier mit Mikrofon, aber unter uns, hattest du mal so ein bisschen, ich meine, wir kennen uns jetzt auch noch nicht irre lange, das sind jetzt genau auf ein Jahr und 3 Monate quasi, wo wir uns kennengelernt haben, circa. Gab es mal für dich so ein bisschen, wo du sagen würdest, hey, das war die größte Irritation irgendwie, die ich bei dir ausgelöst habe? Oder gab es da mal irgendwas, wo du gesagt hast, ah, da hätte ich mir den Alex doch anders vorgestellt, keine Ahnung.
Oh ja, ist vielleicht eher was Privates. Also ich hätte nicht gedacht, dass du das mit deinem Dortmunder Hultum so ernst meinst, als wir uns kennengelernt. War klar, wir kommen auch da aus unterschiedlichen Welten. Ich war ursprünglich mal Bayern-Sympathisant. Und wie eben schon angekündigt, Alex meint es sehr ernst mit den Dortmundern. Und ich dachte, dass das einfach nur so ein Nebenthema war. Aber du bist ja auch ab und zu mal auf Achse, auch auf Auswärtsfahrten und mit Leib und Seele dabei.
Ja, das ist nun mal einfach so. Das Wort Leidenschaft, wenn ich das oben drüber packen würde, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre etwas, was leiden und dann auch schafft an der Stelle. Aber mal gucken, wie es wird nächste Saison. Wir haben ja gerade jetzt mal über Norwegen gesprochen, wo es mir gerade kommt. Würdest du das sagen? Also gerade auch dieses Gespräch, das war mit unser größter Stolperstein. Oder würdest du jetzt mal rückblickend sagen, 2025, boah, ein Jahr zurück, gab es irgendwo einen Stolperstein für uns beide?
Einen richtigen Stolperstein würde ich jetzt nicht sehen. Also dass es vielleicht so ein singuläres Ereignis gab, wo wir dann gemerkt haben, oh Mensch, das war jetzt vollkommen unvorhergesehen, das gar nicht. Ich würde eher sagen, dass dieser Stolperstein eher wie so ein großer Berg ist, den wir gemeinsam erklimmen. Ja, und zwar von Anfang an ja auch irgendwie von der Ambitioniertheit her klar, dass das jetzt nichts Einfaches werden wird, was wir vor uns haben, wenn wir, wie schon gesagt, Nachfolge neu denken müssen. Und daher würde ich sagen, dass es jetzt nicht einen großen Punkt gab, an dem ich auch von meiner Seite jetzt gesprochen groß ins Zweifeln kam, sondern dass es mal auch solche Momente gab, wo wir Dinge vollkommen anders sehen, wo wir Dinge auch in der Vergangenheit anders erlebt haben. Das ist einfach naturgegeben, dass wir auf einmal dazukommen müssen, dass wir uns darüber auch in der Tiefe austauschen müssen oder auch mit Leidenschaft. Jeder trägt seine Argumente, Sichtweise genauso vor, damit wir am Ende nichts übersehen, oder?
Ja, voll. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, wenn du mich fragen würdest, wo ich, glaube ich, die Herausforderung für uns dieses Jahr gesehen hätte, ist schon, ich meine, vielleicht siehst du es ja anders. Also wir sind ja sehr ambitioniert hier rangegangen und ich glaube, wir haben sehr viel, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, schon auf den Weg gebracht. angefangen von wirklich einem Podcast, der mittlerweile über 3000 Hörer hat an der Stelle, bis hin, dass wir eine Analyse gerade in der Endphase sind, die wir wirklich spätestens nächstes Jahr sagen werden, das ist die beste Analyse, die es auf dem Nachfolgemarkt gibt, also eine Unternehmensnachfolgeanalyse mit dem NRC. Aber ich glaube, so eine riesengroße Herausforderung, wo wir noch keine Profis sind. Wir haben sehr viele Impulse, ist aber da fehlt uns einfach vielleicht auch die Ressource. Thema Marketing, oder?
Ja, das ist allgemein ja eine Challenge, wenn wir jetzt über Nachfolgebereich sprechen, denn wie man da so ein bisschen technisch ausgedrückt spricht, die Deal-Cycles sind da etwas länger. Also anders und einfacher ausgedrückt, die Welt wartet eigentlich nicht darauf auf Nachfolgebegleiter und sagen, Mensch, toll, dass du jetzt bei uns gerade an der Tür geschellt hast, lass mal morgen starten. Du hast es gerade eben auch angerissen, bedarf natürlich auch ein bisschen Vorbereitung, Brandbuilding, all diese Schlagwörter, die man kennt. Und mit dem Podcast haben wir uns da, denke ich, schon in unserer Nische so ein bisschen etabliert, in der Art und Weise, wie wir das tun. Aber selbstverständlich, natürlich, ich würde es aber nicht sagen, dass wir das unterschätzt haben, aber manchmal haben wir vielleicht gedacht, dass wir eine Abkürzung nehmen können, die sich vielleicht nicht aufgegeben hat.
Voll. Ja, manchmal unterschätzt man die Dinge, aber das gehört übrigens zum Gründen und Unternehmertum dazu. Übrigens auch für alle Nachfolger da draußen logischerweise, weil man macht einen Plan durchaus, hat eine richtig tolle Idee, aber in der Umsetzung hakt es dann vielleicht mal. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das ist absolut richtig. Man muss erstmal einfach nur starten und anfangen. Darauf kommt es meiner Meinung nach immer an. Einfach mal machen.
Genau, nicht die Produkte zu ambitioniert angehen zu entwickeln, sondern auch einfach mal das erste Marktfeedback einholen, was wir jetzt ja mit dem NRC in den letzten Monaten getan haben. Und das hat sich auch sehr gelohnt. Oder siehst du doch genauso?
Voll, voll. Auch da mal die Leute ganz kurz abzuholen. Die Ideen, die man Office dann gemeinsam hat und rumspielt, alles nice, alles toll. Und dann merkt man mit dem ersten, mit dem zweiten, mit der dritten, spätestens nach der fünften Analyse hast du 5 unterschiedliche Feedbacks bekommen, die natürlich jetzt mit der 6., 7., 8. und was weiß ich Analyse auch weitergehen, wo man wirklich sagen kann, hey, wir hätten, ich glaube, im Nachgang vielleicht sogar noch einen Tick früher raus müssen.
Das kann schon sein, ja. Wir hatten natürlich aber auch so ein bisschen Anspruchsdenken, wir hatten ein Anspruchsdenken, wo wir gesagt haben, das muss er im Mindestmaß an Qualität auch haben, sodass wir das vertreten können und dahinter stehen. Sei es jetzt die Gestaltung des Fragebogens oder auch des Exposés, was dann als Standortbestimmung rauskommt. Aber klar, ich glaube, für dieses erste Feedback, wo wir uns das ganz grob nochmal orientiert haben, wie können wir das noch verfeinern, hätten wir vielleicht auch noch 2 Monate früher rausgehen können.
Ja, aber auch das ist ein Learning. Zumindest unter Learning auch abzuschreiben. Gab es denn für dich noch irgendwelche entscheidende Momente dieses Jahr, die dich so vielleicht mit einem Blick auf unsere Zusammenarbeit nachhaltig geprägt haben?
Ich würde weniger sagen, dass das Momente waren während der Zusammenarbeit, sondern dass unabhängig davon, wie sehr es in der Sache auch mal positive Reibung gab, die Momente, wenn wir uns dann wieder persönlich gesehen haben, eigentlich für mich so ein positive Signale gestreut haben oder ergeben haben, dass ich merkte, wir funktionieren einfach als Team. Das ist das ganz Wichtige. Nicht jeder Zuhörer weiß, dass wir jetzt nicht tagtäglich in einem Office sitzen, sondern mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sind. Und das ist dann häufig ungünstig, wenn man sich auch mal über WhatsApp austauscht. Auch alle Emojis dieser Welt schaffen es nicht einfach, das, was man direkt fühlt, denkt, so präzise auf den Punkt zu vermitteln. Und dann kann es leichte Missverständnisse geben. Aber eigentlich so wie jetzt auch heute, wo wir uns das erste Mal seit ein paar Wochen wieder sehen, auch länger über mehrere Tage, muss ich sagen, das sind die Momente, wo ich immer dann merke, immer weiter.
Ja, voll. Übrigens ein ganz großer Tipp da draußen, Entfernung macht nichts immer alles besser, sondern macht es manchmal nur ein bisschen komplexer, aber man kann das sehr, sehr gut hinbekommen und ich glaube auch, dass wir so ein bisschen an unseren Kommunikationsskills über das Jahr hinweg gearbeitet haben. Also gerade halt eben, wenn man so gemeinsam remote miteinander zusammenarbeitet, dann wieder in live und so weiter, und dann, also es macht schon was.
Auf jeden Fall, all das zwischen den Zeilen.
Ja.
Das macht einen großen Unterschied, eben wenn man sich nicht tagtäglich gegenübersetzt.
Und jetzt muss man auch wirklich sagen, damit die Leute es da draußen auch wissen, der Andi, der ist halt auch manchmal so, wenn du dem was schreibst, dann antwortet er auch auf die Frage. Punkt. Manchmal ohne Emoji, manchmal ohne allem drum und dran. Und du denkst dir einfach so, verdammte Axt, was habe ich jetzt eigentlich verkehrt gemacht? Und er meint das gar nicht so, aber der hat mir einfach nur auf die Frage geantwortet.
So ist es. Ich bin ein Freund klarer Sprache und komme schnell auf den Punkt.
Das ist übrigens etwas, was ich dir, glaube ich, im Laufe des Jahres schon oft gesagt habe. Also, was ich mega an dir schätze, ist durchaus, dass du sehr klar bist. Also das, was ich als auch unsere Kunden übrigens an der Stelle schätzen, dass du echt klar bist, also was deine Aussagen trifft. Und manchmal bin ich auch ein bisschen genervt davon, sage ich dir auch ehrlich, dass alles so pitch perfect sein muss. Also alles ist in deiner Welt aufgrund deiner Vergangenheit, und das ist genau gut, so wie es ist, durchaus das Wording, die Klarheit, auch der Mehrwert einfach daraus so perfekt und geradlinig sein muss, dass es auch bei dem Gegenüber ankommt. Also das ist etwas, wo du mich übrigens dieses Jahr gut gechallenged hast, auf jeden Fall, wo ich auch gewachsen bin, aber genau das Richtige auch war.
Du hast es schon angerissen, genau, die Vergangenheit prägt uns ja beide, was wir jetzt hier auch mit einbringen und wie wir Nachfolge jeweils individuell erfahren haben und verstehen. Und das ist es eben, wenn du aus der Vergangenheit gewohnt bist, vor Investoren, die wirklich nur eine Aufmerksamkeitsspanne von wenigen Sekunden haben, du eine Chance hast, du natürlich alles auf den Punkt vermitteln musst. Und dann kommt das manchmal etwas harsch rüber oder etwas abgekürzt und nicht immer ist Zeit für ein Emoji. Aber sowas prägt natürlich. Diese Klarheit ist dort in dieser Welt einfach gang und gäbe. Und manchmal muss man das hier aber auch bei den Kunden etwas weiter ausschmücken, ein bisschen weiter ausholen, damit auch der Kontext komplett verstanden wird.
Ja, gerade in so einer komplexen Welt wie in einer Unternehmensentwicklung und Nachfolge an der Stelle, muss man Dinge einfach auch im Kontext begleiten oder besprechen müssen. Gab es denn irgendwann ein Projekt, also wenn ich mal an unsere Projekte denke, und wie gesagt, wir haben dieses Jahr viel angeschoben, gab es denn irgendein Projekt, wo dich das Jahr über am meisten überrascht hat, positiv als auch negativ? Keine Ahnung, eins von beiden.
Ja, in einem einzigen Projekt gebündelt, würde ich sogar sagen.
Okay,
und zwar war das der Navonex Campus. Ja, sehr, sehr, sehr ambitioniert ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon der geeignete Zeitpunkt ist, überhaupt mal dieses...
Wir hauen jetzt einfach mal raus.
Ja, damit auch die Zuhörer ein bisschen, wie eben schon gesagt, den Kontext mal verstehen und wir nicht einfach so ein Wort in den Raum werfen ohne Erklärung. Die Art und Weise, wie wir ja Nachfolge verstehen, ist ja wie so eine Art Hybridmodell zu verstehen. Einerseits aus der menschlichen Begleitung durch Experten mit Struktur. Ohne das wird es einfach niemals funktionieren. Ohne Menschen wird Nachfolge einfach nicht professionell begleitet werden können und auch mit dem Anspruchsdenken, dass wir es richtig machen wollen und beim allerersten Mal. Aber Hybridmodell deshalb, weil wir auch unsere Grenzen kennen möchten und müssen, auch nicht nur was uns beide betrifft oder Navonex, sondern natürlich uns auch als Gesellschaft. Es gibt einfach zu viele Unternehmen und auch gerade kleine Unternehmen, die vielleicht überhaupt keinen Zugang zu professioneller Nachfolgebegleitung haben und überhaupt kein Budget. Und auch für diese Unternehmen wollen wir etwas mit an die Hand geben und das ist dann etwas Digitales, auch etwas Virtuelles, sodass man zumindest in diesen Bereichen, in denen man selber die Möglichkeit hat, wenigstens irgendetwas zu machen im Bereich der Nachfolgegestaltung, ein Tool an die Hand bekommt. Die Antwort darauf ist eben der Navonex Campus und den werden wir in Ausführlichkeit im nächsten Jahr nochmal erklären. Aber du hast ja die Frage gestellt, ob das ein Projekt war, was sehr, sehr überrascht hat. Ja, das war es. Es war das reinste Chaos, alle daran Beteiligten zu harmonisieren, auf einen Nenner zu bekommen, ob das jetzt die Verantwortlichen aus der Förderlandschaft waren, ob das Umsetzungspartner in der IT waren oder sonstige strategische Partner. Das hat sich wöchentlich auf einmal geändert und die Voraussetzungen waren völlig andere. Und das war sehr, sehr anstrengend. Du hast es mitbekommen. Wir haben uns da sehr häufig darüber ausgetauscht.
Ausgetauscht ist gut an der Stelle. Also ausgetauscht bei uns heißt, wenn eine Sache nicht läuft, dann tauscht man sich einmal aus, zweimal aus und dann hinterfragt man halt dann kritisch Sachen. Wir hatten von vornherein aber auch gesagt, ich finde, wir haben einen sehr, sehr coolen Deal für uns gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir diskutieren, brauchen wir uns nicht gegenseitig die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, sondern wir wollen kritisch diskutieren und auch immer für uns sagen, das würde ich übrigens jedem Unternehmer, Unternehmerin mitgeben, dann auch über die Sache zu fighten, positiv gemeint, wertschätzend und auch argumentativ zu sagen, okay, wer gewinnt hier jetzt gerade, um einfach die bestmöglichste Lösung für alle Beteiligten zu finden. Und da darf man dann auch mal kritisch gemeinsam drüber schauen. Ehrlicherweise ist es bei mir der Nachfolge-Readiness-Check. Der Campus ist ja so ein bisschen auch dein Baby. Das ist beides unser gemeinsames Baby, aber der Nachfolge-Readiness-Check, also die Analyse, ist vielleicht ein bisschen mehr mein Baby, mehr Mama-Papa-Bezug, keine Ahnung. Und ich hätte mir das ist ja eine Analyse, die ja nicht nur, wie soll ich sagen, das ist ja nicht nur, füll mal bitte etwas aus und dann drücken wir auf den Knopf und dann kommt irgendwas heraus, sondern da steckt so viel digitale Prozesse dahinter, da steckt so eine Logik dahinter, da stecken so viele Zusammenhänge dahinter, bis zum Schluss auch ein Exposé, was nachher auch so aussagekräftig sein soll, dass der oder die Übergeberin auch weiß, hey, um was geht's denn hier? Also welche Stellhebe muss ich ansetzen? Das habe ich echt unterschätzt ein bisschen. Wenn du jetzt mal an unser Kernthema denkst, und zwar das Thema Nachfolge, woran hast du vielleicht auch gemerkt, dass wir durchaus mit unserer Beratung, Beratungsleistung, mit all dem, was wir auch anbieten und anbieten können, einen Unterschied machen können?
Ich glaube, wenn wir jetzt mal 100 Nachfolgebegleiter, Berater nebeneinander stellen würden, dass wir allein schon durch unsere Alterskohorte ein bisschen auffallen würden. Das ist ja einfach ganz natürlich, dass das insbesondere in den letzten Jahren die Nachfolgebegleitung stark auf die Übergeber ausgestellt war oder ausgelegt war und der Fokus zu wenig auch auf die Nachfolger. Und sind wir jetzt ja auch in unserem Alter die perfekte Brücke, hoffe ich so zumindest, zwischen diesen beiden Generationen. Und ich spreche auch eine ganz andere Sprache. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht tagtäglich mit dem Thema Nachfolge zu tun haben, der typische Nachfolgeberater hat häufig Background im Bereich der steuerlichen Fragestellung oder vielleicht auch im Coaching und dergleichen. Und da habe ich schnell gemerkt, dass wir auch von unserem Background her, glaube ich, ganz andere Antworten mitgeben können. Ich sage immer so ein bisschen mehr Start-up-Wagen. In der Form auch, wie sich vielleicht Unternehmen in Zukunft auf das Thema Nachfolge einstellen müssen. Das ist jetzt auch so etwas, eine Erkenntnis, die sich in den letzten Monaten noch stärker durchgesetzt hat. Es wird sehr wahrscheinlich nicht mehr reichen, dass man Nachfolge nur noch auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen ausstellt, oder Alex?
Ja, überhaupt nicht. Ich erlebe das immer wieder. Auch die Fragestellung ist ja, okay, wir gucken uns als allererstes mal ein Unternehmen an. Und da ist ja die Frage, okay, ist das Unternehmen gesund? Ja, Zahlen geben da wirklich einen ersten guten Einblick. Wenn wir jetzt aber dann auch eine Runde tiefer gehen und alleine, ich rede jetzt mal nur über das Thema Strategie. Hat das Unternehmen überhaupt eine Strategie? Hat das Unternehmen Antworten für die nächsten Jahre, ja oder nein? Ist das Geschäftsmodell, jetzt mal unabhängig von den betriebswirtschaftlichen Zahlen, attraktiv genug für jemanden, der das übernehmen soll? Und übernehmen heißt für mich entweder interne Nachfolge oder externe Nachfolge oder vielleicht sogar auch ein Investor, der daran Interesse hat. Und die gucken sich knallhart natürlich neben den Zahlen auch an, hey, ist das Geschäftsmodell attraktiv? Punkt. Und wenn es da keine klare Antwort auf der Strategie gibt, hey, in den nächsten 5 Jahren, der Nordstern, wenn ich Dieter Lange zitieren darf, was ist euer Nordstern, wo wollt ihr eigentlich langfristig hinsegeln sozusagen? Und wenn du darauf keine Antwort als Unternehmen hast oder Unternehmerin, ja, dann gibt es da Abzüge im Unternehmenskontext oder im Unternehmenskauf. Und wenn du dann noch weitergehst und sagst, okay, und die Mannschaft, die da jetzt gerade sowieso orientierungslos rumsegelt, obwohl das Unternehmen gut läuft und gesund läuft, wir haben hier, und das ist no offense, also wirklich keine Wertung, die sind alle im Schnitt 53, dann sind das auch schon mal, und da kommt nichts, also keine Talentearbeit oder je nachdem, dann werden da nochmal mehr Kriterien abgestrichen sozusagen. Und irgendwann hast du sehr viele Abstriche, obwohl du ein sehr gesundes und solides Unternehmen hast und bekommst auf einmal gar nicht mehr den Preis oder du bekommst überhaupt gar keinen Nachfolger oder Nachfolgende, die irgendwie Bock darauf haben, so viel Verantwortung zu nehmen, weil so viele Dinge nicht stimmen.
Und in dem Zusammenhang fällt mir, kennst du diese nervige Ralf Schumacher-Werbung? Willst du wissen, was dein Auto
wert ist? Willst du wissen, was dein Auto wert ist?
Wir können es doch alle nicht mehr hören, aber in der Nachfolge gibt es eigentlich eine ähnliche Frage. Es gibt diverseste Unternehmenswertrechner, als wäre das irgendwie der Einstieg oder die alles entscheidende Frage, wenn es um Nachfolge geht. Als müsste man nur den Wert einmal sauber kalkulieren mit den tollsten Formeln und Excel-Tabellen dieser Welt. Und dann stellt man, im übertragenen Sinne, das Unternehmen in irgendein Regal. Dann kommen Nachfolger vorbei und kaufen es. Aber so wird Nachfolge sehr wahrscheinlich nicht mehr funktionieren in Zukunft. Ja? Und vielleicht sind es ganz andere Fragen als, was ist dein Unternehmen wert? Sondern vielmehr, machen wir uns doch mal ehrlich, wie übergabefähig ist denn das Unternehmen überhaupt? Strukturell, organisatorisch, manchmal auch kulturell. Ja, das ist ja auch eines deiner Themen, wenn du dann in einem Unternehmen bist, Alex. Oder vielleicht auch die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn mal, ganz nüchtern betrachtet, dass es überhaupt zu einer Nachfolge kommt? Je nach Region oder je nach Branche ist das alles andere als selbstverständlich.
Ja, voll. Macht das denn Sinn, was wir hier überhaupt machen? Jetzt mal ernst gemeint, wenn ich jetzt mal so an das Jahr 2023/2025, also wenn ich jetzt mal so rückblickend nur auf dieses Jahr gucke, was würde dir dazu einfallen? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt den Nachfolgemarkt 2025 denke ich, hey, wir sind schon mal einen Schritt weiter als 24, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Alarmglocken bei vielen deutlich wacher sind. Siehst du das auch so? Ja, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Das ist so ein bisschen ein Donnergrollen, was man wahrnehmen kann.
Ja.
Manchmal auch so eine Art Götterdämmerung, wenn man an die Inhaber selber denkt, dass sie sich manchmal auch sehen und empfinden. Aber im Kern, was ich damit meine, ist einfach, dass das Thema Nachfolge, glaube ich, bewusster ist, als es noch die Jahre zuvor war. Was aber nicht bedeutet, dass jeder schon einen klaren Plan hat, was das jetzt für einen individuell bedeutet.
Mhm. Aber wundert dich das denn persönlich, dich als Berater, wundert dich das beim Mittelstand, dass diese Welle, die auf uns zukommt, sozusagen für mich als einzelner Unternehmer, als auch insgesamt volkswirtschaftlich, also wir stehen quasi am Strand gerade, wir gucken gerade, dass eine riesengroße Nachfolgewelle auf mich zukommt, ich als Unternehmer weiß vielleicht sogar, verdammt, ich stehe hier nicht alleine am Strand, sondern links und rechts stehen noch ganz viele andere. Und guck da gerade drauf, was auf mich zukommt. Macht das in deinen Augen, oder verstehst du das, warum die Leute oftmals da echt nur am Strand stehen und abwarten?
Du fragst jetzt einen sehr rationalen Menschen. Also meine Antwort wäre natürlich immer nein. Aber natürlich, ich versuche das so ein bisschen zu vergleichen mit einer Phase oder Lebenssituation, mit der, glaube ich, jeder irgendwie mal Berührungspunkte hat, dem Thema Altersvorsorge. Und auch wenn jetzt nicht jeder Unternehmer ist und vielleicht auf den Verkaufserlös angewiesen ist, seines eigenen Betriebes. Wir wissen doch auch alle als Gesellschaft, dass die Altersvorsorge, glaube ich, nicht mehr so sicher ist wie für unsere Eltern. Und auch da gibt es ja irgendwie so ein paradoxes Verhalten, obwohl uns das eigentlich sehr, sehr klar ist, dass wir vielleicht uns frühzeitiger mal um Antworten kümmern müssten, tun wir es am Ende doch nicht. Da müsste man aber, glaube ich, mal einen Psychologen fragen, der da fundiertere Antworten hat.
Das wäre doch aber mal eine richtig coole Idee. Einfach mal für alle Psychologen da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, wir haben spannende Fragen. Bitte auch vielleicht mal gerne schreiben, was die dazu sagen. Aber ich kann mir das auch so vorstellen. Ich meine, wir sind jetzt am Jahresende. Man blickt dann immer so ein bisschen, manchmal freudestrahlend, manchmal nicht freudestrahlend, so zurück und macht so vielleicht mentalen Haken, schon wieder ein Jahr vorbei. Und ich glaube, es ist auch gar, für viele ja auch gar nicht so schön, was nachvollziehbar ist, so an eine berufliche Endlichkeit zu denken. Vielleicht jetzt in unserem Alter schon, dass man sagt, Mensch, keine Ahnung, jetzt nur noch 10 Jahre und dann hat man, aber die Realität sieht ja anders aus, dass draußen am Mittelstand ja der Durchschnittsabgeber oder Abgeberin 55, 60, 65 sind, über Jahrzehnte aufgebaut. Also man beschäftigt sich auf einmal mit seinem eigenen beruflichen Ende sozusagen, beruflichen Ausstieg. Ich glaube, das ist schon sehr merkwürdig dann. Was würdest du sagen, ist das größte Missverständnis, was du dieses Jahr so wahrgenommen hast bei Unternehmer, Unternehmerinnen über das Thema Nachfolge?
Ja, das, was ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte, dass viel der Eindruck vorherrscht, Nachfolge regelt sich von selbst. Ich kann es immer noch aus Sicht eines Unternehmers, einer Unternehmerin aufschieben bis zum allerletzten Moment. Ja. Damit sind vielleicht die letzten 1-2 Jahre gemeint. Und dann muss man es ja nur noch sauber abwickeln. Und dass das immer weniger der Fall sein wird, das sollte eigentlich den immer mehr Unternehmern und Unternehmern klar werden, aber herrscht im Moment noch nicht vor.
Ja, absolut. Kann ich nur so bestätigen und wird wahrscheinlich jeder, der das jetzt gerade hört, egal, sei es Übergeber oder sei es Nachfolger oder sei es Interessent von draußen, was weiß ich, viele kümmern sich einfach nach wie vor. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Viele kümmern sich einfach nach wie vor viel zu spät darum, mit der Aussage teilweise auch, das machen wir dann. Dann gibt es nicht, oder?
Alex, erinnerst du dich noch an das Beispiel, was wir unter uns beiden öfter mal diskutiert haben? Also es gibt ja gewisse Parallelen zwischen einem Unternehmen mit all dem, was man da aufgebaut hat und auf der anderen Seite auch einer Immobilie, die ja auch in vielen Fällen ein Lebenswerk ist oder zumindest mit viel Leben und Historie verbunden ist, ganz persönlicher. Und häufig ist es ja auch so, dass man sich vielleicht auch im fortgeschrittenen Alter von der sehr, sehr ausladenden großen Immobilie trennen muss, weil es räumlich nicht mehr passt. Und wenn man auch im allerletzten Moment erst versucht, die Immobilie zu veräußern, dass das nicht immer die sinnvollste Variante ist, das zu tun. Manchmal ist es ja im Gegenteil sehr viel sinnvoller, wenn man vielleicht mit 5 Jahren Vorlaufzeit auch mal prüft, Mensch, hat sich vielleicht auch ein Restaurationsstau oder Sanierungsstau gebildet. Und bei all den Handwerkermangeln, den man heute am Markt kennt, muss man auch gucken, man braucht vielleicht ein paar Jahre, bis man hier sinnvollerweise ein paar Euro investiert, um dann aber ein Vielfaches dessen am Ende wieder rauszuholen. Und das erinnert mich eben ganz, ganz stark an dieses eine Beispiel, oder Alex?
Mhm. Voll. Genau das ist ja so ein bisschen das Thema, dass man, das machen wir mal eben einfach so und schieben es einfach weg. Ich meine, vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge vor ein paar Wochen, als wir mit Dr. Thomas Paul zusammensaßen, der auch gesagt hat, naja, das Ganze ist ja auf drei Ebenen ja auch aufgesetzt. Das eine ist ja durchaus, okay, gibt es vielleicht, das meinte er ja, durchaus zu viel Bürokratie für einen klassischen Mittelständler. Einen klassischen Mittelständler meine ich nicht, ich habe da jemanden für, der sich damit drum kümmern kann, sondern ich bin hin und wieder vielleicht nur eine 15, 20 Mann-Show, wo einfach man sehr stark noch im operativen Geschäft mit verankert ist. Und ich glaube, das kommt natürlich auch noch mit hinzu. Also wenn ich es jetzt mal für mich als Außenstehender oder beziehungsweise derjenige, der halt eben auch sehr viel begleiten darf, sagen, das sind für mich vielleicht sogar drei Säulen. Die eine Säule ist tatsächlich dieses Bürokratie-Thema. Das andere, und was ich super nachvollziehen kann, also auch da, und wir beide wissen ja selber nicht, wenn wir dann irgendwann mal an der Stelle sind, dieses Thema loslassen. Was bin ich dann noch? Wer bin ich? Ja. Und ja, das letzte Thema, vielleicht auch Angst haben auf die Antwort, finde ich überhaupt jemanden? Oder ist es das, was ich über Jahrzehnte aufgebaut habe, vielleicht auch so wert? Also vor allem so ein emotionales Thema.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. Natürlich, wir können uns jetzt nur zum Teil in Unternehmer reinversetzen, die über mehrere Jahrzehnte ein Unternehmen aufgebaut haben. Aber wir hatten ja auch dieses Jahr ein sehr tragisches Ereignis in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich sage nur Trigema. Oh. Ich glaube, dass das sollte ja auch jedem, der jetzt nicht zwingend mit Nachfolge zu tun hat, zumindest mal bekannt gewesen sein oder auch berührt haben. Und selbst ein sehr solides Unternehmen und vermeintlich auch, wir gehen mal davon aus, eine saubere Übernahme und Übergabe schützt nicht davor, dass man doch in ein Loch fällt. Und das wird sicherlich auch einige Unternehmerinnen und Unternehmer mit fortgeschrittenem Alter sehr stark berührt haben. Und vielleicht konnten sich auch manche damit identifizieren.
Ja. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ne, dass, ich meine, da gibt es noch ein Beispiel, der Christian Streich von Freiburg ist ja auch so ein bisschen an die Öffentlichkeit gegangen oder es ist an die Öffentlichkeit gekommen, dass der so ein bisschen in ein Loch gefallen ist. Ich wollte gerade sagen Bedeutungslosigkeit, aber das ist es ja gar nicht, sondern so ein bisschen ein Loch so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Auch das überlege ich immer in den Beratungsmandaten als allererstes, hast du ein Hobby eigentlich, was machst du ganz gerne? Und dann kommt, weiß noch, so eine richtig lustig, nicht lustig ein, für sich aber eine Anekdote, die mir hängen geblieben ist, dann gesagt wurde, ja, ich habe noch ein Hobby, ich gehe gerne segeln. Ich so, super, schön. Wann warst du das letzte Mal segeln? Ja, so vor circa 2 Jahren. Das ist kein Hobby und ich glaube, man muss sich natürlich auch nur eine Art gewisse Beschäftigung einfach finden. Übrigens auch wir jetzt schon, auch die Nachfolger, das eine ist, was aufbauen, auch im Mittelstand, das ist hart, das ist echt, das ist Knüppelarbeit teilweise, das sind Überstunden, aber es lohnt sich, weil wir, also in meinen Augen, weil wir einfach mit tollen Menschen zusammenarbeiten dürfen, die nach wie vor in Deutschland das Rückgrat der Wirtschaft sind, viele ländliche Regionen nach wie vor mit ganz tollen Arbeitsplätzen ausgestattet sind und man einfach gerade in kleineren Unternehmen deutlich mehr Verantwortung tragen darf und kann, um sich einfach selber weiterzuentwickeln. Ich glaube, das wird so oft unterschätzt. Wahnsinnig. Was macht denn dir jetzt mal so meine andere Idee hier, Mensch, alle in den kleinen Mittelständler, was macht dir für die nächsten oder kommenden Jahre Mut, so im allgemeinen Mittelstandsmarkt, Nachfolgemarkt, je nachdem?
Ich würde sagen, das Donnergrollen, von dem wir vorhin auch schon gesprochen hatten, dass es überhaupt so etwas gibt, dass langsam immer mehr das Bewusstsein zwar in der Ferne vorherrscht, Mensch, irgendwie brauchen wir gesellschaftlich ganz andere Antworten auf das Thema Nachfolge. Denn wir wissen doch alle, was nach einem Donnergrollen kommt in der Regel.
Der Blitz.
Blitz, ja. Und dann setzt doch irgendwann der Regen ein und der spült vielleicht auch mal einiges durch. Aber wenn sich der Regen dann verzieht, dann keimt es auch wieder auf. Und das ist vielleicht so der Circle of Life in dem Sinne auch auf die Wirtschaft bezogen.
Ja, ich finde das ein sehr schönes Bild an der Stelle. Das, was ich vorhin auch schon meinte, ne? Also dieses, wir wissen so viel, jetzt geht es wirklich ans Handeln, ans Umsetzen und ich jetzt einfach wirklich auch zu tun und nicht nur immer zu zögern und dieses Hin und Her, dieses Mentale und soll ich machen, sondern einfach mal loszulegen. Übrigens auch, und wir haben da auch tolle Menschen kennengelernt in dem Laufe des Jahres, die vielleicht gesagt haben, hey, ich habe einfach noch so 15 Jahre auf der Payroll, aber ich mache mir jetzt schon Gedanken darüber, ob mein Unternehmen enkeltauglich ist, zukunftstauglich ist einfach. Wird es irgendwann jemand übernehmen? Und ich glaube, das braucht es einfach. A, der Gedanke, das Wissen, aber B, auch diesen Drang, was verändern zu wollen. Und bekanntlich verändern wir uns ja immer nur, entweder weil wir müssen, weil es weh tut, oder weil wir Leidenschaft haben, weil wir Lust auf etwas haben. Und ich bin immer für das Zweite an der Stelle. Veränderung mit Lust.
Wie war das nicht nochmal? Jürgen Klopp hatte doch mal eine Werbung gehabt. Das müsste dir noch sehr geläufig sein als Dortmunder. Er hat motiviert mehr die Lust auf das Gewinnen als die Angst vor dem Verlieren. Ich glaube, das beschreibt die Situation auch für uns ganz gut.
Ja, absolut. Insgesamt für den Markt. Ja, das war es so ein bisschen. Jetzt sind wir doch wieder ein bisschen mehr auf das Thema Nachfolge zum Plaudern gekommen. Aber da merkt man, glaube ich, wie sehr uns das beschäftigt. Wir wollten einfach gemeinsam mal einen Recap mit euch einfach auch machen, was wir jetzt so erlebt haben. Vielleicht haben wir das ja ein bisschen geschafft. Vielleicht haben wir da ein bisschen transparent reingebracht, behind the scenes einfach mal zu erzählen, was gut lief, was vielleicht nicht so gut lief. Hast du so ein Fazit, Unterstrich, gibt es für dich ein Wort, was dieses Jahr für dich beschreiben würde?
Boah, jetzt würde ich mir so einen Telefonjoker wünschen. Nein, auf ein Wort runtergebrochen. Wow, was eine Challenge. Nein, das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd, das jetzt hinzubekommen. Aber Donnergrollen würde ich dann doch noch mehr heranziehen. Das passt eigentlich ganz schön.
Ja, okay. Ich glaube, sortieren. Aufbruch sortieren. Irgendwie sowas in der Art. Beides vielleicht nicht so ideal, aber da merkt man einfach alles live, nicht irgendwie großartig gescriptet. Und vielleicht fällt uns dann in der Beschreibung dann später noch was Besseres ein. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall eine wirklich besinnliche Zeit. Eine entspannte Zeit vor allem, weil ich weiß auch, dass es bei vielen manchmal nicht so entspannt läuft. Eine stressfreie Zeit und wir hoffen, dass ihr alle wohlbehütet und mit sehr viel strategischer, neuer Ausrichtung in das neue Jahr geht, startet. Und darauf freuen wir uns, auch nächstes Jahr euch wieder begrüßen zu dürfen. Ja, wenn wir wieder dann mit Nachfolgern, wir können jetzt schon sagen, wir haben eine richtig coole erste Folge. So viel kann ich spoilern. Eine richtig gute erste Folge, was wir nächstes Jahr liefern werden und wünschen damit erstmal, kommt gut ins neue Jahr und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten auch von mir. Habt eine tolle Zeit mit euren Lieben und dann einen ganz tollen und wundervollen Start in das neue Jahr.
Ja, und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.